Irgendwie haben wir das jetzt gerade schon im Lobpreis ganz schön stark gemerkt, dass obwohl wir sagen können, dass heute 30 Jahre her ist, dass Mauern gefallen sind, wir trotzdem manchmal so merken, dass es eben noch Mauern in unserem Leben gibt. Weil wir manchmal so merken, es gibt so Hindernisse, die das verhindern, dass wir wirklich an die Fülle herankommen, die Gott für uns hat. Und es hat mich irgendwie so bewegt, mich nochmal mit diesem ganzen Thema zu beschäftigen und auch zu sehen, welche Geschichte unser Land hat. Weil wenn man sich das so überlegt, ist dieser Mauerfall und dass es diese Mauer gab, das ist unvorstellbar. Ich habe heute so nachgedacht, ich bin jetzt 30, ich bin das typische Wendekind, ich bin in der Wendezeit geboren und ich habe absolut keine Vorstellung von dem, wie das sein muss, ja zu DDR-Zeiten gelebt zu haben und zu merken, da gibt es einfach, ja man ist irgendwie abgeschnitten von dem Rest Deutschlands. Familien sind wirklich mit Mauern durchzogen. Und gleichzeitig macht es mich auch traurig, weil wir auch heute sehen können, wie manchmal Ehepaare Mauern haben, die sich einfach nicht nahen können, wie man in Familien Mauern gezogen hat, wo sich Familien miteinander nicht mehr verstehen, wo wir merken, in Gemeinden gibt es Mauern, wo nicht so die Beziehung möglich ist und dass Mauern nach wie vor eine große Realität in unserem Leben sind. Und ich habe heute Morgen mit meinem Papa, ich habe ihn heute früh angerufen und mit ihm telefoniert, weil ich ihm einfach nochmal ein paar Fragen stellen wollte, weil mein Papa, der ist Jahrgang 61, also das Jahr, wo die Mauer gebaut wurde. Und er ist sozusagen in einer Zeit aufgewachsen, wo das eben diese normale Lebensrealität war, der das überhaupt nicht gekannt hat. Wie ist es denn ohne Mauer? Und genau, und es war ganz spannend, was er mir erzählt hat. Ich habe dann so weitergeschrieben und irgendwie dann länger auch darüber gebetet und so gefragt, ja, was sind denn diese Punkte, die wir auch heute immer noch merken? Weil er auch gleich so gesagt hat, dass diese Trennung nach wie vor auch für ihn immer noch spürbar ist. Und das, was ich heute erzähle, das hat nichts alles nur mit DDR zu tun, aber die DDR zeigt auf jeden Fall einen Teil von dem, warum wir uns vielleicht auch heute noch manchmal so fühlen, wie wir uns fühlen. Und in dem zweiten Schritt möchte ich mit euch gerne nochmal ein Stück auch in unserer Geschichte zurückgehen, wo es um den ganzen Judenhass auch geht. Und auch da will ich euch gerne mit hineinnehmen, was es auch mit uns heute noch zu tun hat. Also, genau. Wenn wir uns die DDR-Zeit anschauen, dann ist es relativ leicht zu erkennen, was damals eigentlich so diese grundsätzlichen Unterschiede waren zu der Zeit, die wir heute haben. Ich habe wirklich so gedacht, als ich mit ihm gesprochen habe, wir sind in zwei verschiedenen Welten aufgewachsen. Also es ist wirklich wie eine komplett andere Welt. Für mich ist es wie, ich höre irgend von einem Film oder was auch immer. Ich habe damals meine Eltern, wo ich noch klein war, immer gefragt, wie war es denn damals im Krieg? Weil als Kind, ich habe gedacht, DDR und Krieg ist irgendwie das Gleiche, weil ich kein Zeitgefühl hatte. Aber so habe ich mich immer gefühlt, wie das ist irgendwie eine andere Welt, mit der ich persönlich nichts zu tun habe. Es war als erstes, eine Zeit des Mangels. Und auch wenn wir heute manchmal gerne drüber scherzen, wir hatten es zur Gemeindefreizeit, Hartmut hatte diesen Kommentar gemacht, das ist ja hier wie beim Banane kaufen, beim Anstellen, er hat es irgendwie zu einem Kind von mir gesagt, wo ich gesagt habe, die haben keine Ahnung, was das bedeutet, wir scherzen heute gerne darüber, aber damals war das tatsächlich eine Realität, dass es eben vieles nicht gab und wenn es etwas gab, dann musste man sich anstellen. Im Gegensatz zu uns, die wir volle Einkaufsmärkte haben, wo unsere Klamotten Schränke voll sind, wo wir eine schöne Wohnung und ein schönes Haus besitzen und es stellt für uns kein Problem dar, irgendwie besondere Geschenke uns gegenseitig zu machen. Im Gegenteil, manchmal sind wir so überfordert an Dingen, dass wir überhaupt nicht wissen, was können wir denn den anderen geben und wo wir einfach merken, das war in dieser Zeit ganz anders. Und natürlich war das trotzdem eine Zeit, wo die Leute nicht verhungern mussten. Es war nicht so, dass alle waren obdachlos und hatten nichts zu essen und trotzdem war dieses tiefe Gefühl da, da ist ein Mangel da. Man konnte sich nicht von anderen abheben. Und es war auch nicht die Möglichkeit da, wie wir heute, dass wir sagen können, wir können die Welt bereisen. Und auch wenn das damals auch vorher nicht denkbar war, weil man hatte nicht das Auto, man hatte nicht die finanziellen Möglichkeiten. Und eben zur Mauerzeit war es einfach verboten. Und das zeigt einfach in dem Ganzen, dass es diese Grundangst gab, es reicht einfach nicht aus. Diese Grundangst, was ist, wenn ich etwas nicht bekomme? Etwas Zweites. Es war auch eine Zeit des Misstrauens. Man konnte in dieser Zeit schwer Menschen zu vertrauen. Du konntest nicht offen sagen, wie es dir geht, weil du Angst davor haben musstest, was an Informationen wird an die Stasi weitergegeben. Es war eine normale Realität, dass dein bester Freund dein größter Verräter sein kann. Und Freundschaften, wie wir sie heute leben, waren in dieser Zeit wirklich schwer. Das hat einen großen Vertrauensvorschuss gebraucht, zu sagen, okay, ich öffne tatsächlich mein Herz, ich mache mich verletzlich und ich bringe Dinge ans Licht. Und deshalb ist auch diese Sorge so groß geworden, wie reden denn Menschen über uns? Es war nicht nur so, wie ist denn mein Ansehen, sondern da war auch diese Existenzangst und das, was kann an Strafe passieren, wenn Dinge öffentlich sind, die in meinem Leben so passieren. Und deshalb war das ganz wichtig eigentlich zur damaligen Zeit, dass man Masken aufsetzt und hofft, dass niemand hinter die Fassade blickt, dass nichts offensichtlich wird, was einem wichtig ist. Und man hatte dieses Gefühl, ich muss ein perfektes Bild abgeben. Genau. Wenn man ein was damals nicht wollte, dann war es aufzufallen. Man wollte viel mehr zu der Masse dazugehören. Man wollte mitgehen, um nicht irgendwie vereinsamt zu sein. Und die Motivation dahinter, das war eine ganz große Angst. Eine Angst davor, was passiert, wenn Dinge öffentlich werden. Und das Dritte ist, was in dieser Zeit war, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber das kam mir so, es war auch eine Zeit der Identitätskrise, weil die Frage, wer bin ich, die wurde zu dieser Zeit nicht gestellt. Es hat nicht gezählt, was du denkst, was du willst und überhaupt diese Frage, was sind denn die Träume, die du für dein Leben hast, die hätte man sich damals überhaupt nicht gestellt. Träume, ja, Träume kann man viel haben, aber Möglichkeiten umso weniger. Menschen wurden nicht gefördert in dem, wer sie sind, in dem Unikat, wie Gott sie gemacht hat. Mein Papa meinte so zu mir, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie heute, wenn meine Kinder erzählen, wir hatten heute in unserer Kita eine Buchvorstellung. Dieses, ein Kind fängt an, was zu erzählen, zu reden, was es mag, das war damals, es war einfach nicht an der Tagesordnung. Es war nicht so erwünscht, dass man sich selbst äußert. Und ich glaube, das ist an dem Ganzen das, was mich am Besonderen irgendwie auch geschmerzt hat, eben, dass die eigene Stimme nicht zählt, dass die eigene Meinung nicht zählt. Und dass das alles Dinge sind, die eben für meine Elterngeneration total real war. Und umso mehr muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist auch mein Respekt irgendwie auch so dafür so gewachsen, weil meine Eltern zum Beispiel, meine Mama, die hatte nur Einsen in der Schule, die war super gut und sie hat sich ganz klar zum Glauben bekannt, sie hat sich konfirmieren lassen und damit war der Weg zum Studium, das war gegessen. Es gab keine Möglichkeit mehr. Und das sind Auswirkungen, die man bis heute hat, weil wenn man nicht studiert hat, dann kann man bestimmte Berufe auch nicht ausüben. Und es gab andere, ohne das zu werden, aber die haben erst Jugendweihe gemacht und dann die Konfi noch nachgeholt. Und die hatten hingegen mehrere Möglichkeiten offen. Und ich habe mir die Frage gestellt, wer von uns würde heute diese Entscheidungen treffen, tatsächlich zu sagen, ich bekenne mich zu meinem Glauben und ich gehe Opfer ein. Ich bin bereit, dass ich eben nicht alle Möglichkeiten in meinem Leben habe, dass ich nicht alle meine Träume leben darf. Und ich glaube, das ist für unsere heutige Zeit, ist das für uns die Schwierigkeit, dass wir merken, in unserer heutigen Welt, die so anders ist, geht es in erster Linie um mich. Das ist der Antrieb. wie ich mich fühle, worauf ich Lust habe, ob ich Bock habe oder nicht, was meine Träume sind. Das ist ganz sehr, ich kümmere mich erstmal um mich. Und dann kann ich auch nochmal schauen, was vielleicht andere brauchen. Aber wir sind heute so sehr in diesem Individualismus und gleichzeitig merken wir, krankt unsere Gesellschaft immer mehr, dass es uns überhaupt nicht ausfüllt, uns die ganze Zeit zu beschäftigen, was will denn ich, weil da auf der Strecke ganz schön viel verloren geht. Das ist aber eine Beobachtung, die man immer wieder machen kann. Wenn ein Bereich im Leben lange unterdrückt wurde, dann lebt man das auf der anderen Seite oft in einem Extrem aus. Heute möchte man gerne so wenig wie möglich arbeiten, aber so viel wie möglich Geld verdienen. Ich sage jetzt nicht, ihr seid alles so, aber das ist so ein Trend, den wir haben. Wir wollen besonders viel Freizeit, alles Mögliche erleben, aber es soll bitte nicht anstrengend sein. Und wir haben ein Stück weit auch den Wert verloren, was es heißt, gute Arbeit zu tun, uns zu bemühen mit dem, was uns anvertraut wurde. Genau. Ich will aber eben, wie gesagt, nicht an dem Punkt in unserer Geschichte stehen bleiben, sondern noch ein Stück weiter zurückgehen, und zwar auf zu dem 9. November 1938. Und ihr werdet sehen, diese drei Punkte, die waren nicht nur in der DDR-Zeit so, sondern das geht eben noch weiter zurück. In dieser Nacht, in der Reichspogromnacht, da wurde das erlassen, dass es erlaubt ist, dass Juden getötet werden dürfen und dass Synagogen, Versammlungsräume und irgendwelche Gebäude, von denen Geschäfte, dass die zerstört werden dürfen. Das Ganze hat in einem Zeitraum stattgefunden vom 7. bis zum 13. November und in dieser Zeit wurden etwa 800 Juden ermordet und 400 davon in der Nacht vom 9. auf den 10. November. Über 1400 Synagogen, Betstuben und sonstige Versammlungsräume wurden zerstört. Und ab dem 10. November wurden ungefähr 30.000 Juden in Konzentrationslagern inhaftiert und wo eben ganz viele weitere auch ermordet worden sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich diese Zahlen lese, dann erschüttert mich das zutiefst. Jetzt kann man sagen, Sarah, hör auf, das ist lange vorbei, wir haben das alles in der Schule gehört, wir hören das ständig, wir haben irgendwie so eine schwierige Geschichte, es muss doch endlich mal gut sein und trotzdem sehen wir, wie das weitergeht. Weil dann kommen wir zu einer neuen Jahreszahl, zu dem 9. Oktober 2019, was nicht lange her ist und wo wir sehen, erneut sehen wir diesen Judenhass. Und wir sehen, wie einer auf eine Synagoge wieder Menschen umbringen wollte. Es hat nicht geklappt und zwei andere wurden getötet. Wir sehen, der Judenhass nimmt wieder zu und es wird irgendwie klar, so viel hat sich doch gar nicht geändert. Und auch wenn ich an die DDR-Zeit denke, in welchem System Menschen gefangen waren, das sind gerade mal 30 Jahre. Das ist nicht viel Zeit. Also man kann sagen, 30 Jahre sind viel, aber 30 Jahre sind auch gefühlt überhaupt nicht viel. Das ist wie gerade eben erst noch passiert. Und ich frage mich, warum ist unser Land zu solchen Dingen fähig? Warum haben wir mit so viel Angst zu kämpfen? Warum ist so viel Hass in unserem Land? Und warum sind wir auch so genervt von diesem Thema Israel? Ich muss auch sagen, ich bin nicht der Typ, der die ganze Zeit sagt, Israel macht alles perfekt, ist alles super. Überhaupt nicht. Aber Israel hat eine besondere Bedeutung in der ganzen Bibel. Und wir sollten das ernst nehmen, was Gott darüber sagt. Und ich frage mich aber, warum haben wir als deutsches Volk so ein Problem damit? Wir als Deutsche, die zu den reichsten Ländern der Welt gehören, die wir alle superreich sind, warum haben wir so ein Problem mit so einem winzigen Volk, wo wir doch denken, es kann uns doch total egal sein. Warum hatte der Hitler so ein Riesenproblem mit diesem Volk? Und es gibt da eine sehr wichtige These, die nicht ich aufgestellt habe, die haben schon viele in der Geschichte aufgestellt. Und es kommt immer wieder zu dem einen Punkt zurück, worum auch die Bibel ganz viel erzählt, nämlich, dass das Volk Israel das auserwählte Volk ist. Und es ist für uns Deutsche schwer, da ist jemand besonders auserwählt. Und dann können wir uns die Frage stellen, ja, aber die machen so viel Mist, die machen ja auch ihre Fehler und die haben an manchen Stellen immer wieder versagt. Warum wird gerade dieses Volk erwählt? Und dann können wir die Bibel lesen und sagen, ja, Gott hat viele erwählt und die haben nicht immer alles richtig gemacht. Diese Rechnung geht nicht auf, zu sagen, das, was erwählt wird, das macht doch alles perfekt, sondern Gott ist Gott und er trifft Entscheidungen. Genau. Das, was in uns hochkommt und was uns triggert, ist, dass wir Dinge ungerecht finden. Wir sind in einem Land groß geworden, wo Kommunismus und Humanismus ganz oben stehen. Und was sagt das? Alle Menschen sind gleich. Das ist das, wovon wir ausgehen. Das ist gerecht. Jeder hat die gleichen Bedingungen. Alle verdienen das Gleiche. Wenn sobald alles gleich ist, ist alles okay. Aber sobald jemand etwas mehr hat, gehen bei uns schon die Alarmglocken an und wir denken, der hat bestimmt irgendwie betrogen. Da läuft irgendwie was falsch. Das stimmt irgendwas nicht. Im Buch Jesaja können wir davon lesen, wie das Volk Israel korrupt war und auf einen total schlechten Weg. Und Gott sagt, ich bin der Heilige, der sich in Treue diesem Volk angenommen hat. Und das ist das, was Gott ist. Das ist sein Wesen. Und was wir am Beispiel von Israel sehen können, ist, dass Gott dieses Volk nimmt und sagt, daran möchte ich euch mein Wesen zeigen, das, was mir wichtig ist. Dass Gott treu ist und dass Gott zu seinen Erwählungen steht. Im 1. Mose 12, 2 bis 3 können wir lesen, und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und will verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Diese Stelle hier, die weist schon einmal darauf hin, dass in dem Volk Israel, da wird es diesen Retter geben, wovon alle Welt gerettet wird. Und wir können sehen anhand von dem Abraham, dass es Gott nicht darum geht, nur eine einzelne Person zu segnen, nur den Abraham, sondern dass er durch ihn hindurch alle segnen möchte. Und wir können daran sehen, Gott ist Gott und sonst keiner. Da, wo Menschen versuchen, Gott zu sein, da kommt Zerstörung ins Spiel. Da kommt Hass und Tod hervor. Aber das Ganze hat auch etwas mit uns zu tun. Die Frage, die wir uns nämlich stellen sollten, ist, sind wir Menschen, die segnen oder die fluchen? Wir können hier sehen, dass diese Tatsache einen großen Einfluss auf unser Leben nimmt. Ob wir das Volk Israel segnen oder ob wir es verfluchen. Gott sagt, wer auch immer mit meiner Erwählung übereinstimmt, der wird gesegnet. Das heißt nicht, dass du alles gut finden musst. Aber es ist wichtig, das anzuerkennen, was Gott tut und das zu ehren. Und es geht noch tiefer. Wir sollen Ehrfurcht davor haben, vor der Berufung, die Gott gibt. Und da geht es nicht nur um das Volk Israel, sondern da geht es um alle Bereiche. Da, wo Gott spricht und wo Gott Menschen erwählt, wo Gott Völker erwählt, da, wo er Pläne hat, die anzuerkennen, die Gott gibt. Wir können durch die ganze Bibel lesen, dass Gott ein Gott der Ordnung ist, der Anweisungen gibt, der Rahmen gibt. Und wenn wir uns in seinen Ordnungen aufhalten, dann dürfen wir Segen erleben. Und das ist so entgegengesetzt zu dem, wie wir uns oft fühlen. Weil wenn wir merken, jemand anderes hat mehr als ich selbst, dann fühlen wir oft uns kleiner und ungerecht behandelt. Und das ist etwas, was wir schon bei Hitler erlebt haben. Hitler war ein kleiner Mann, nicht nur in seiner Körpergröße, sondern auch in seinem Herzen. Und er hat die Juden als Bedrohung wahrgenommen, weil sie zum einen Gottes auserwähltes Volk waren, aber auch, weil sie sehr intelligent waren. Das waren ganz gebildete Menschen, die fleißig waren und die wirklich gute Sachen hervorgebracht haben. Und wir können immer wieder sehen, dass Menschen dann andere runterdrücken, wenn sie selbst mit Minderwertigkeit zu kämpfen haben. Und ich will das nochmal klar machen, Minderwertigkeit ist nicht irgendwie was Nettes, naja, ich fühle mich halt nicht so selbstbewusst, ich denke halt so gering von mir. Minderwertigkeit und Stolz ist das gleiche Übel. Das ist wie ein Ding, was sich unterschiedlich äußert. Du fühlst dich minderwertig, wenn du dich kleiner fühlst wie andere. Und du fühlst dich stolz, wenn du denkst, ich bin besser als andere. Und beides ist nicht in dem Denken, was Gott hat. Nichts von dem gefällt Gott. Und wir haben uns ganz stark wirklich auch als Land daran verschuldet, dass wir das Volk Israel nicht geehrt haben und dass wir Gottes Erwählung nicht geehrt haben. Und wir stehen heute in unserer Geschichte an einem sehr interessanten Punkt, weil wir leben nicht mehr in den Nazi-Zeiten und wir leben auch nicht mehr in den DDR-Zeiten. Und trotzdem merken wir, haben wir noch immer dieses Waisendenken in uns. Äußerlich hat sich geändert, dass wir ganz viel Überfluss haben. Dieser erste Punkt. Unsere Supermärkte sind voll. Wir haben heute das Problem, es wird so viel Essen weggeschmissen, dass man gar nicht weiß, wo soll man denn mit dem ganzen Essen hin. Aber diese Bereiche, die sind immer noch da und auch der Mangel ist immer noch da. Wir denken ja immer, wenn sich das Äußere verändert, dann ist alles gut. Das denken wir immer. Und wir müssen immer wieder feststellen, es ändert sich nicht. Und das ist manchmal, das schmerzt mich manchmal auch in meinem Leben, wo ich merke, ich habe gedacht, wenn ich da bin, dann verändert sich was. Und zu merken, boah ey, ich habe immer noch diese einzelnen Punkte, wo ich merke, durch die Umstände hat sich das nicht geändert. Äußerlich leben wir im Überfluss, aber in uns drin ist immer noch ganz schön viel Mangel. Und das ist nicht nur etwas, was wir in Deutschland sehen, sondern in der ganzen Welt. Und Menschen versuchen eben, ihren Mangel durch Götzen zu stillen. Und Götzen, ich weiß, ich habe dieses Wort jetzt schon immer mal gebraucht, aber Götzen sind, das müssen wir wirklich begreifen, das sind nicht nur irgendwelche Steinstatuen, wovor man niederfällt, sondern Götzen sind Dinge, wo wir unsere Sicherheit suchen. Der Mammon kann der Götze sein. Mammon ist ein anderes Wort für Geld, weil Geld an sich ist nur eine Sache. Das ist einfach nur ein Gegenstand. Aber ich bete den Mammon an, wenn ich anfange, dass Geld zu meiner Sicherheit wird. Wenn ich merke, nur wenn mein Bankkonto so und so voll ist, fühle ich mich sicher. Wenn ich sage, der Job allein ist meine Sicherheit, dann bete ich den Mammon an. Und das ist gefährlich. Ich bete Besitztümer an, wenn ich sage, das ist mein Gott, das ist nämlich diese Habgier, ich brauche immer mehr und mehr oder dieses Denken, ich will gerne das, was der andere hat, das ist Habgier in unserem Leben. Oder ich brauche Macht, das ist das, was wir sehen können bei Hitler und bei anderen, die Macht, immer mehr Macht haben wollten, um Einfluss zu nehmen und die dadurch wirklich gestürzt sind, weil sie das angebetet haben. Oder es können eben auch Menschen sein, falsche Abhängigkeiten. Dieser Satz, ich kann ohne den Menschen nicht leben. Das ist eine Abhängigkeit, wo ich einen Menschen anbete, zu einem Gott mache und zu meiner Sicherheit und es wird mich zu Fall bringen. Und das Spannende ist, dass auch wenn wir all das haben, der innere Mangel wird sich noch mehr verstärken. Und das ist das, wo wir merken, es reicht nie aus. Und mir ist irgendwie in dieser ganzen Geschichte und in diesem Thema bewusst geworden, nochmal so, so neu und so klar, ohne Jesus sind wir wirklich verloren. Mit allen anderen Götzen, also Jesus ist kein Götze, aber mit jedem Götzen kann es nur bergab gehen. Und ich finde, gerade wir als Christen müssen das hören, weil wir sagen so schnell, ich glaube an Jesus und das ist gut. Aber ich will dir trotzdem die Frage stellen, was gibt deinem Leben Sicherheit? Mit was stillst du deinen Mangel? Und ich will euch gerne in den Bereich mit hineinnehmen, weil man sollte es ja auch immer ein Stück weit authentisch rüberbringen, wo ich merke, da ist ein Götze in meinem Leben. Und es ist, ich will das euch immer sagen, wenn ich das jetzt erzähle, ist es mir ganz wichtig, dass ihr das jetzt nicht unbedingt bewertet und sagt, ich kann das verstehen oder ich kann das nicht verstehen, weil darum geht's nicht. Ich will euch nur zeigen, dass die äußeren Umstände nicht darüber entscheiden, ob du einen Götzen in deinem Leben anbetest oder nicht. Das ist mir einfach wichtig. Genau. Und zwar habe ich gemerkt, dass ein Götze in meinem Leben, mit dem ich schon sehr lange zu kämpfen habe, wie soll ich das sagen? Ein Götze in meinem Leben ist ganz stark das Thema schon auch dieses Thema Mammon, wenn auch nicht in der Hinsicht von Sicherheit, sondern ich würde gerne dieses Thema Mammon umtauschen mit Sicherheit umtauschen mit Wert. Weil ich gemerkt habe, für mich ist das ganze Thema Geld überhaupt nichts, wo ich sage, darin finde ich meine Sicherheit. Es gab mal eine Zeit, da hatten wir wirklich die Sorge, die Firma zu verlieren und ich habe innerlich gedacht, überhaupt kein Problem. Gott kümmert sich um uns, ist überhaupt kein Problem. Ich wollte nie einen Job haben, wo man sagt, man verdient total viel Geld. Das war mir nie wichtig. Aber ich habe jetzt über die letzte Zeit, jetzt paar Jahre gemerkt, mein Problem liegt woanders. Weil, ich erkläre euch das. Als ich mit 21 in ein wunderschönes Haus gezogen bin, hatte ich ganz tiefe Scham in meinem Herzen. Ich hatte richtig große Scham, weil ich gedacht habe, was denken die Menschen von mir, dass ich so ein Haus besitze? Und ich hatte richtig Angst, dass Leute von außen zu mir kommen und mich besuchen, weil ich mich dafür geschämt habe, dass ich das habe, weil ich mich nicht so wertvoll gefühlt habe und weil ich eben nicht mehr haben wollte wie andere. Als wir unser neues Auto hatten, habe ich mich nicht mal getraut, rauszugehen. Alle waren begeistert, haben das Auto angeguckt und ich konnte mich nicht freuen, weil ich gedacht habe, ich will das überhaupt nicht, ich brauche sowas nicht. Und ich habe gemerkt, dass meine Hände wie verschlossen sind. Ich habe gemerkt, ich kann das nicht annehmen, was Gott mir geben möchte, weil ich ganz große Angst habe, was das mit meinen Beziehungen macht. Ich hatte ganz immer Angst, dass ich dadurch Menschen verliere. Und weil ich einfach mich nicht so wertvoll gefühlt habe und deshalb hatte ich immer dieses Muster in meinem Leben, ich streng mich jetzt noch mehr an, damit ich mich wertvoller fühle und am Ende des Tages sagen kann, ich habe mich ja auch angestrengt und ich wollte mir das sozusagen verdienen. Also das ist ein ganz starkes Muster in meinem Leben gewesen und ich merke das auch jetzt manchmal, ich möchte mir Dinge verdienen. Und das ist, wenn man die Bibel kennt, total vorbei am Evangelium. Kann man eigentlich sagen, Sarah, das ist überhaupt nicht das, was Jesus gesagt hat, weil er hat gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr könnt nichts verdienen, das ist alles Gnade. So. Und der andere Punkt ist aber der, dass ich mich gleichzeitig wertlos gefühlt habe, weil ich irgendwie gedacht habe, auf der anderen Seite, das, was ich tue, hat keinen Wert, weil das, was ich tue, dafür bekomme ich ja keine normale Bezahlung. Das ist ja das Ding so in Gemeinde bei uns, auch wo wir uns bewusst dafür entschieden haben. Und ich habe gemerkt, in mir kommt so eine Minderwertigkeit hoch, wenn ich mit anderen mich unterhalte, was die so machen, dass ich so gemerkt habe, das, was ich tue, das hat keinen Wert. Und wenn ich natürlich mir selbst einen Stempel aufdrücke und sage, ich bin wertlos, dann kann ich machen, was ich will, dann kann ich verdienen, was ich will, dann kann ich Anerkennung bekommen, wie ich will. Am Ende des Tages werde ich mich wertlos fühlen. Und das ist so ein Kampf, wo ich merke, den muss ich immer mal wieder auskämpfen und mit Gott darüber ringen. Und ich stelle ihn dann immer die Fragen und sage immer, warum ist es bei mir so? Und ich merke immer und immer wieder neu, stellt er mir die Frage, Sarah, was sitzt denn in deinem Leben auf dem Thron? Weil ich habe unterschiedliche Möglichkeiten, mit diesem Kampffeld umzugehen. Und ich sage euch das heute, weil ich glaube, jeder von euch hat einen anderen Bereich im Leben, wo ihr merkt, da versagt ihr so ein bisschen. Das kommt immer wieder in euer Leben rein und ihr kommt da irgendwie nicht weiter. Und wir haben unterschiedliche Möglichkeiten, damit umzugehen. In meinem Fall, als erstes könnte ich sagen, oh, ich suche mir einfach einen anderen Job. So, muss ich ja nicht machen. Ich mache das ja freiwillig. Die zweite Option wäre, ich sage, ich kämpfe jetzt drum. Und die dritte wäre, ich kann resignieren. Und ich habe gemerkt, alle drei Optionen kommen für mich nicht in Frage. Erstens, ich weiß genau, ich bin heute an meinem richtigen Platz. Zweitens, ich weiß, dass Jesus mein Versorger ist. Das glaube ich zutiefst. Er versorgt mich. Und wir haben mehr als genug. Davon bin ich auch überzeugt. Und der dritte Punkt ist, ich will auf gar keinen Fall resignieren. Ich will nicht resignieren. Ich will nicht über die Bereiche resignieren, wo ich merke, da fällt's mir manchmal schwer. Und dann ist das Schöne, ich kann damit zu Jesus gehen und ich kann sagen, was kann ich denn jetzt damit machen, dass ich hier irgendwie weiterkomme? Und wisst ihr, was er nochmal ganz klar zu mir gesagt hat? Und das ist das, was ich mir jeden Tag abholen kann. Sarah, ich wünsche mir so sehr, dass du frei bist von allen Menschen, von allem, was in der Welt wichtig ist, dass das dir Wert geben muss. Das muss dir keinen Wert geben, weil das wird dich immer leer zurücklassen, immer. Du bist ein Sklave von den Dingen, die kein Leben hervorbringen. Aber wenn du frei davon bist, dann darfst du dir, und das habe ich für dich, du darfst deinen Wert in mir finden. Und ich habe diesen Satz gehört und der hat mich ganz sehr angesprochen. Entgegengesetzt von dem, ich muss mich anstrengen und ich will nicht empfangen, sondern mir das verdienen, möchte ich gerne meine Hände öffnen. Und meine offenen Hände sollen zeigen, Jesus, ich will alles empfangen, was du für mich hast. Du darfst mir alles geben, was du mir geben möchtest. Ich will eine Empfangende sein für die guten Gaben, die du für mich hast. Und gleichzeitig will ich aber auch alles loslassen und weitergeben. Und ich möchte immer wieder großzügig sein. Ich will mich immer wieder aus der Liebe zu Jesus heraus verschenken. Und ich will mir bewusst sein, nichts in meinem Leben gehört mir. Wisst ihr, egal was Menschen in ihrem Leben tun, welche Position haben, was sie besitzen, welche Beziehungen sie haben, wir haben nichts aus uns heraus. Und wir unterliegen immer dem Denken, wir haben uns das irgendwie verdient, aber wir haben nichts, sondern alles ist eine Gabe Gottes. Und ich glaube, es ist so ein toller Lebensstil, wenn wir unsere Hände öffnen, weil wir Gott damit die Ehre geben, mit allem, was wir haben, können wir sagen, Gott, dir gehört alles. Es gehört mir nichts, sondern alles gehört dir und ich bin dir dankbar dafür und ich möchte beschenkt werden und gleichzeitig andere Menschen beschenken. Und das ist das, was Jesus gemacht hat. Er hat alle Scham genommen. Er lässt uns nicht in dem sitzen, sondern er will uns davon frei machen. Genau. Und das ist für mich, jetzt muss ich mal kurz weitermachen, wo ich jetzt bin. Genau, ich habe eben gemerkt, dass in meinem Herzen ich mit Stolz zu kämpfen habe, weil ich es selbst tun will. Und dafür habe ich um Vergebung gebeten. Die Bibel sagt, da wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Und ganz oft ist unser Schatz eben in anderen Dingen. Wir haben einen Schatz in anderen Dingen. Worum dreht sich deine Gedanken den ganzen Tag? Was ist es, worauf du deinen Fokus legst? Und dort ist dein Schatz. Ich finde es so spannend, dass das ganz klar ist. Da, wo unser Schatz ist, da wird unser Herz hingehen. Und ich will uns ermutigen, dass wir anfangen, wieder zu sagen, Jesus, ich will mich um das kümmern, was dir wichtig ist. Mein Schatz soll bei dir sein und mein Herz wird dem folgen. Wir dürfen unseren Schatz wirklich in Gottes Anliegen suchen. Und ich glaube zutiefst, wenn wir das leben, dann werden wir Heilung empfangen. Und das ist etwas, was wir brauchen. Unser Land braucht Heilung. Und ich brauche Heilung. Und die finden wir nicht in diesen anderen Götzen, sondern allein in Jesus. Und wir brauchen so sehr seine Liebe und wir brauchen auch seine Vergebung und seine Wiederherstellung. Dann dürfen wir erkennen, Jesus möchte tatsächlich meinen ganzen Mangel stillen. Das ist die Wahrheit. Er will deinen Mangel stillen, egal welcher Bereich es ist. Dann dürfen wir tatsächlich sagen, Jesus, ich traue dir alles zu, ich vertraue dir, du bist mein Versorger, du kümmerst dich, ich bin dir wichtig. Und dann können wir auch erkennen, ich bin zutiefst eine geliebte Tochter oder ein geliebter Sohn. Und er sagt zu sich, hey, wenn euer Vater auf der Erde euch gute Speise gibt, wie viel mehr will ich euch Gutes geben? Er sagt ganz klar, sorgt euch um nichts, damit könnt ihr euer Leben nicht verlängern, sondern kommt wirklich mit Danksagung, fleht mit diesen Dingen und kommt zu mir. Und wenn wir das können, wenn wir das alles leben, wenn wir wissen, in Gott ist Überfluss, wenn wir wissen, ihm kann ich vertrauen und er gibt mir meine Identität, dann kann ich das anerkennen, was Gott tut. Dann kann ich das anerkennen, wenn Gott andere erwählt. Dann kann ich Berufungen anerkennen und Gott dafür die Ehre geben. Dann muss ich nicht mehr selbst machen und mich selbst drum kümmern, weil das ist das Zeichen, wenn wir nicht wissen, wer wir sind. Dann müssen wir es selbst machen. Dann können wir aufhören zu rebellieren und vielmehr Gott die Ehre geben in allem, was er tut. Denn auch heute gilt noch, wir sollen nicht verfluchen, sondern einander segnen und dann werden auch wir gesegnet werden. Wir sollen vergeben und dann wird uns vergeben werden. Und im Gegenzug, wenn wir nicht vergeben, kann uns Gott auch nicht vergeben. Jesus sagt, wir sollen Schätze im Himmel sammeln, denn das, was hier auf der Erde ist, das wird sowieso alles zerfressen. Das ist nichts Bleibendes. Und deshalb komme ich wirklich zurück zu dem, worin wir auch gerade als Gemeinde ganz stark gelehrt werden vom Heiligen Geist. Erstens, wir dürfen um Vergebung bitten, wo wir seine Erwählung nicht geehrt haben. wo wir sein Volk Israel nicht anerkannt haben und auch geschwiegen haben zu Missständen, die es gegeben hat. Weil das ist tatsächlich ein Kennzeichen, was gerade auch Christen in diesen ganzen Zeiten hatten, dass die meisten verstummt sind. Die meisten hatten Angst, ihre Stimme zu erheben. Ein zweiter Punkt, wir dürfen um Vergebung bitten, wo wir andere Berufungen, andere Erwählungen nicht geehrt haben. Und ein dritter Punkt ist, wir dürfen um Vergebung bitten, wo wir geglaubt haben, dass er uns nichts Gutes gibt, wo wir ihm nicht vertrauen können und wo wir unsere Identität nicht in ihm gesucht haben, sondern in anderen Dingen. Nächste Woche wollen wir uns hier treffen und wir wollen 24 Stunden für diesen Ort hier beten, weil wir daran glauben, dass Gott auch Bestimmungen auf bestimmte Orte gelegt hat. Und wir wollen Gott fragen, was ist das, was er für diesen Ort hier hat? Und da ist es immer gut zu sagen, als erstes wollen wir unseren Blick weg von uns hin auf ihn richten. Wir wollen ihm die Ehre geben. Wir wollen Lobpreis machen, beten, was auch immer euch wichtig ist, wirklich Gott zu ehren. Damit soll es losgehen. Und dann dürfen wir ihn auch ganz ehrlich immer wieder fragen, hey, wo sind denn bei mir vielleicht auch Dinge, die das verhindern, wo ich merke, da ist so eine Mauer da, dass Gott hindurchkommen kann. Und eine dritte Frage ist, die wir stellen können, Gott, was hast du denn auf dem Herzen für diesen Ort? Und Jesus liebt es, wenn wir anfangen, solche Gebete zu sprechen. Jesus, was liegt dir denn auf dem Herzen? Was ist dir wichtig? Und ich kann euch versprechen, wenn ihr diese Frage stellt, Gott wird euer Herz bewegen. Und ihr werdet merken, plötzlich habt ihr da eine Last für etwas, wo ihr denkt, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Aber das dürfen wir trainieren, Gott zu fragen, was liegt denn dir auf dem Herzen? Lass dich in diese Zeit einladen, wirklich Gott zu begegnen. Gib ihm die Erlaubnis, du darfst mein Herz bewegen und mir die Dinge zeigen, die dir wichtig sind. Und wir werden merken, darin liegt so viel mehr Freiheit als in allen Kreisen um mich selbst. Unser Land und besonders unser Osten, unsere Familien und unsere Gemeinden, die brauchen diese Botschaft. Und ich glaube, dann werden sie auch aufblühen, wenn sie zutiefst das Vertrauen haben. Gott wird uns versorgen. Wir können ihm in allen Dingen vertrauen. Und wir sind seine geliebten Söhne und Töchter. Dann brauchen wir keine anderen Götzen mehr, weil wir alles in ihm finden. Und ich wünsche mir das für mich und ich wünsche mir das für jeden von euch, dass ihr das nicht nur im Kopf habt, weil das ist ja immer das eine, das im Kopf zu haben, aber dass es tief unsere Herzen ergreift, weil ich merke, ich will das für mein Leben. Ich will, dass das tief in mein Herz kommt und ich möchte Gott Ehre geben in allem, was er tut. Ich will Israel segnen, ich will euch segnen für die Dinge, die Gott in eurem Leben tut und ich möchte, dass wir das wirklich hinter uns lassen können, uns bedroht zu fühlen und vielmehr zu sagen, Gott, nimm mich mit, beweg mein Herz für die Dinge, die dir wichtig sind. Ich will gerne noch für uns beten. Jesus, unser Land hat so eine bewegende Geschichte und da ist so viel irgendwie, wo wir denken, wow, und ich danke dir, dass du uns das immer wieder zeigen möchtest, dass wir unsere Geschichte nicht ignorieren sollen und einfach so weglegen sollen, sondern danke, dass wir auch durch die Geschichte Dinge verstehen können, die es uns in unserem Heute manchmal schwer machen. Und ich möchte dich wirklich einladen, dass du unsere Herzen bewegst. Wir können das nur für uns selbst tun, aber ich lade dich ein, dass du mein Herz bewegst für die Dinge, die dir wichtig sind. Und ich will dich um Vergebung bitten, wo ich andere Götzen in meinem Leben hatte, wo ich auch so oft immer abhängig war von anderen Menschen und von den Dingen von außen und wo du mir nicht ausgereicht hast, Jesus. Und ich wünsche mir, dass wir diese Offenbarung bekommen, wo diese Götzen in unserem Leben sind. Und dass wir die ausräumen und dass wir dich neu wirklich auf dem Thron in unserem Leben setzen. Und ich danke dir, dass wir durch dich wahre Freiheit finden können. Dass wir durch dich wirklich frei sind von all den Dingen, die in dieser Welt etwas zählen, weil wir unsere Schätze im Himmel sammeln und weil wir verstehen, dass du wirklich allen Mangel füllst. Jesus, ich bete, dass wir Mauern abbauen, die wir gebaut haben, und dass wir das zulassen können, dass du unseren Mangel stillst, dass wir aufhören zu denken, was wir brauchen und was du zu tun hast, und dass wir uns darauf einlassen, dir zu vertrauen, weil wir wissen, dass du gut bist. Jesus, ich möchte dich einladen, auch schon für nächste Woche, für das Gebet, Geist Gottes, dass du dich bewegst und dass du auch die Woche benutzt, um unsere Herzen zu bewegen und dass wir zusammenkommen, um deinen Namen alle Ehre zu machen und wirklich deine Pläne in Existenz zu beten und in das hineinzutreten, was du vorbereitet hast. Amen.